Heute zu Gast im Studio wird sein Gotthilf Lorch. Gotthilf Lorch ist 52 Jahre alt, Inklusionsberater aus Tübingen und ist wegen einer Kontergan-Schädigung auf Begleitung und Rollstuhl angewiesen. Bei der Kommunalwahl am 25. Mai wurde der gebürtige Kalver mit 7.592 Stimmen in den Gemeinderat von Tübingen gewählt. In der nächsten Stunde wird er mit uns über Politik und Inklusion in der Region und in Europa sprechen. Wir beginnen jetzt einfach gleich mal. Wir machen also heute die Sendung zum einen Teil 1 Politik. Gotthilf Lorch ist ja Linkspolitiker im Gemeinderat von Tübingen und Mathis macht nachher noch einen Inklusionsteil. Ich mache den Politikteil, da geht es um den Gemeinderat Tübingen, die Europawahl 2014 und die linke Politik allgemein. Und es sind ja noch die Ergebnisse vom Gemeinderat, dass alle auf dem gleichen Stand sind. Die Grüne hat 12 Sitze, 2 Sitze verloren, 29,6%, das ist ein Defizit von 3,3%. Die CDU auf Platz 2, 8 Sitze, 21,8%, 2,5% zugenommen. SPD 7 Sitze, 16,7%, 0,2% mehr Stimmen. Die Tübinger Liste neu am Start, aus dem Stand, 12,8%, 5 Sitze bedeutet das. Die Linke, 4 Sitze, hat einen Sitz gewonnen, 9,6%, 1,7% mehr, das ist beachtlich. FDP, 2 Sitze, 1 Sitz verloren, 4,7%, ein Verlust von 2,9%. Die Piratenpartei und die Partei mit jeweils einem Sitz, 2,4% bzw. 2,3% aus dem Stand. Dann beginnen wir gleich einfach mit dem Interview. Gotthilf, kannst du denn mit dem Ergebnis deiner Partei zufrieden sein?
Also natürlich, wir sind sehr zufrieden. Wir haben zwar immer schon ein bisschen gehofft, dass wir 4 Sitze dazu bekommen, also einen Sitz dazu bekommen, dass wir insgesamt 4 Sitze bekommen, haben es nicht ganz so richtig geglaubt und jetzt sind wir natürlich sehr froh. Und ich will da auch noch dazu sagen, nicht nur im Gemeinderat, sondern auch im Kreistag haben wir jetzt anstatt 3 eben 4 Sitze und wir haben, denke ich, wirklich ganz deutlich zugelegt.
Was sagst du denn zum Sitz von Markus Vogt, alias Hans Dämpf, dem Spitzenkandidaten der Satirepartei Die Partei? Was glaubst du, wie denn die Arbeit mit ihm im Rat verlaufen wird?
Ich denke, es wird um einiges lustiger werden, als es wahrscheinlich vorher war. Ich selber kann das ja nicht genau beurteilen, weil da war ich noch nicht drin. Aber ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit mit ihm, weil letztendlich bringt er dann doch sicher immer wieder irgendwelche ganz wichtigen, hintergründigen Sachen. Und da bin ich gespannt und da freue ich mich drauf.
Du meinst, es wird eher progressiv werden als ein bisschen ein Klotz am Bein?
Ich glaube nicht, dass es störend wird. Ich denke, dass er vielleicht schon stört, aber wenn dann an der richtigen Stelle, wenn es dann einfach notwendig ist, dass man vielleicht noch irgendwas überdenken müsste und so. Zumindest erhoffe ich mir sowas in die Richtung.
Das hört sich doch überzeugt an. Was sagst du denn zu 12,8% der Tübinger Liste aus dem Stand? Was ist da deine Meinung dazu?
Ja, es ist viel. Ich bin froh, dass die Tübinger Liste so hochgekommen ist und nicht die AfD, das will ich auch ganz, ganz sicher da dazu sagen. Ich denke, ein paar Stimmen von Ihnen hätten vielleicht uns, den Linken, auch noch gut getan. Aber ja, insgesamt denke ich, kann man Ihnen gratulieren und ich hoffe, dass Sie einfach sehr positiv auch mit uns allen zusammenarbeiten werden.
Du hast ja persönlich 7.592 Stimmen bekommen. Das ist ja auch eine beachtliche Summe. Bist du mit deinem persönlichen Ergebnis dann zufrieden? Hättest du dir mehr erhofft oder?
Ich bin zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. Ich denke, das ist schon eine stolze Zahl. Und für das, dass ich die mir halt einfach hauptsächlich alleine erarbeitet habe, weil das ist klar, ich, Gotthilf Lorch, trete natürlich an für die Inklusion, für die Barrierefreiheit und für die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und auch dem Erreichen der Barcelona-Erklärung, die ja Tübingen mit unterschrieben hat. Und ich denke, da habe ich mir schon selber viel davon erarbeitet und deshalb bin ich da doch ganz schön stolz drauf, auf diese Stimmenzahl.
Ja, der Gemeinderat tagt ja im Anfang Sommer das erste Mal. Was ist denn das Erste, wofür du dich hier in Tübingen einsetzen wirst?
Vielleicht hat's der eine oder die andere von euch gelesen. Es kam ein Leserbrief, glaube gestern, von jemand, wo telefonisch sich erkundigt hat, ob denn das Restaurant barrierefrei wäre, in das sie mit ihrem Besuch, mit ihren Eltern oder ich weiß nicht, Verwandten hingehen wollte. Und es hat nicht geklappt, weil es gab zwar einen Aufzug, der Aufzug war auch okay, aber vor dem Aufzug gab es eine Stufe. Sehr unbegreiflich, warum das so ist, aber ich werde mich auf jeden Fall darum kümmern, erst einmal, dass neue Restaurants, neue Bars und so weiter, dass die auch tatsächlich barrierefrei sind und dass dort eben die Standards umgesetzt werden, die notwendig sind. Und ich werde natürlich mich immer um die Inklusion ganz hauptsächlich kümmern.
Das zieht schon ein bisschen zu meiner nächsten Frage hin. Auf was für einem Stand befindet sich deiner Meinung nach Tübingen bezüglich der Inklusion, beziehungsweise wie viel Potenzial siehst du da noch, in welche Richtung?
Tübingen ist schon sehr gut aufgestellt. Wir haben die Barcelona-Erklärung unterzeichnet. Wir sind in vielen Dingen dabei, wo Menschen mit Behinderungen beteiligt sind. Zum Beispiel bis jetzt war in jedem Ausschuss im Gemeinderat ein Mensch mit Behinderung als sogenannter sachkundiger Bürger mit dabei. Und wir können schon gut mitreden, das ist keine Frage. Dennoch, barrierefrei ist nie alles und von daher gibt es noch immer viel zu tun. Und eins, was ich auch noch angehen werde, hoffentlich auch bald, hoffentlich funktioniert das auch bald, wobei da habe ich noch meine Bedenken, das ist so die Tübinger Innenstadt mit den Pflastersteinen und so weiter. Da gibt es, denke ich, auch noch ganz viel zu tun.
Damit hast du meine nächste Frage eigentlich beantwortet. Das wird eines deiner großen Ziele sein, dass der Marktplatz bzw. der Weg zum Holzmarkt, die Innenstadt barrierefrei wird, dass man da mit Rollstühlen und Kinderwägen gut durchfahren kann.
Es geht ja nicht nur um Rollstühle und Kinderwägen, sondern die Pflastersteine sind einfach so holprig, dass auch Menschen ganz normal nicht dort richtig gut laufen können. Das heißt, mein Beispiel ist immer die Dame mit den Stöckelschuhen, die da einfach auch nicht durchkommt durch das Pflasterstein. Dann gibt es ja auch ganz viele Leute, die halt einfach ein bisschen schwerfällig im Gehen sind, vielleicht einen Rollator brauchen oder so, die haben da auch ihre Probleme. Und dann gibt es eben nicht nur die Topografie, also dass es steil hoch und runter geht, sondern eben die Steine noch und das ist unmöglich, dass man da gegen beides kämpfen muss. Ich bin dafür, dass die Pflastersteine wegkommen, möglichst nach meinem Wunsch, aber der geht natürlich nicht in Erfüllung. Mein Wunsch wäre, dass man alles asphaltiert. Aber das geht natürlich nicht, aber dass sie halt wegkommen und dass was Vernünftiges da rankommt. Und ich möchte auch gern einen Shuttlebus aufs Schloss, damit eben das Schloss auch besser touristisch aufgeschlossen werden kann.
Du hast es schon ein paar Mal angesprochen, jetzt die Barcelona-nahe Erklärung. Was ist es denn genau? Was hat Tübingen da unterschrieben?
Ich weiß nicht mehr, wann das genau war. Ich glaube 1994. Gab es eine große Konferenz in Barcelona und dort hat man erklärt, dass eben Städte auf eine bestimmte Art und Weise zugänglich werden für Menschen mit Behinderungen. Im öffentlichen Bereich mit Bauten, dass eben Rollstuhlfahrer keine Probleme mehr haben. Im Freizeitbereich, dass zum Beispiel größere Veranstaltungsräume barrierefrei werden, sogenannte Induktionsschleifen kriegen für Schwerhörige und so weiter und so fort. Und dem hat sich Tübingen vor 5 Jahren auch angeschlossen.
Das ist ja eine vernünftige Sache. Die nächste Frage von mir ist, was denkst du über Oberbürgermeister Palmer? Was denkst du über die Arbeit von ihm?
Ich denke, er macht eine recht gute Arbeit. Allerdings meiner Meinung nach zu einseitig. Er versucht, die Umwelt zu forcieren, indem die Bauten einfach energetisch umgebaut werden und so weiter. Und ich bin immer noch der Überzeugung, dass er lieber ein Haus energetisch umbaut als barrierefrei. Und das, denke ich, ist, was jetzt mir persönlich nicht so sehr gefällt. Und daran werde ich arbeiten, dass eben auch mehr Geld noch für die Inklusion ausgegeben wird.
In der Wahlzeitschrift der Linken steht ein Artikel über dich, in welchem mich folgender Satz ein bisschen stutzig gemacht hat. In der Privatisierung von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sieht Lorch eine Fehlentwicklung. Gesundheitsversorgung muss für alle da sein. Wie meinst du denn das?
Immer mehr Krankenhäuser oder Altenheime werden privatisiert. Das bedeutet, man will mit den Häusern Geld verdienen. Geld verdienen kann man aber nur insofern, dass wenn die privatisierten, dass man Geld einspart. Einsparpotenzial ist immer nur im Pflegebereich vorhanden und das bedeutet, dass eben weniger Pflege da ist, dass die Pflegenden immer härtere Jobs haben, viel weniger Pausen haben, immer länger arbeiten müssen, immer weniger sich leisten können, krank zu sein und so weiter und so fort. Und das alles geschieht durch die Privatisierung.
Gut, das war der erste Teil mit Gotthilf Lorch. Wir machen jetzt weiter mit Musik. In 5 Minuten wird Gotthilf Lorch mit uns dann über die Europawahl sprechen. Gerade eben habe ich noch von einer Wahlinsiderin hier im Radio, die hat sich auch aufstellen lassen, auf einer anderen Liste erfahren, dass die Tübinger Liste gar nicht so zufrieden war mit ihrem Ergebnis. Sie hatten sich deutlich mehr erhofft, da sie der Zusammenschluss der Freien Wähler waren und sie gedacht haben, die Tübinger Liste, das ist eine neue Organisation, neue Partei und neuer Zusammenschluss. Gleich viel Sitze wieder vor, nicht so zufrieden, wie eigentlich erhofft. Naja, wir lassen uns davon jetzt nicht aufhalten. Wir machen jetzt einfach weiter mit den Fragen zur Europawahl, Gotthilf. Du hattest dich ja auch für Europa aufgestellt. Leider hat es mit Listenplatz 16 dann doch nicht ganz gereicht. Wie wirst du dich denn trotzdem in Europa engagieren?
Natürlich hat es nicht gereicht. Bei Platz 16, da hätte ich, glaube ich, 17% oder 18% deutschlandweit für die Linke gebraucht, um reinzukommen. Das ist völlig klar, dass das nicht gereicht hat. Ich habe immer wieder gesagt, und da werde ich auch weiter dran einhaken, dass es ganz arg wichtig ist, dass in Europa endlich die 5. Antidiskriminierungsrichtlinie kommt. Dass es wichtig ist, dass Menschen mit Behinderungen, alte Menschen, Menschen, die sexuell die unterschiedlich orientiert sind, Menschen, die unterschiedliche Religionen oder Weltanschauungen haben, dass die Menschen auch wirklich per Gesetz und per Gericht gegen Diskriminierung vorgehen können. Weil ich denke, nur wenn man bestraft wird, wenn man eine Diskriminierung macht und wenn man dann verurteilt werden kann, die Diskriminierung rückgängig zu machen, zum Beispiel diese eine Stufe eben mit einer Rampe oder so versieht und so, und wenn man das per Gericht durchsetzen kann, nur so ändert sich wirklich was und schneller was.
Wie sollte sich denn Europa deiner Meinung nach im Ukraine-Krieg weiter verhalten?
Ich war gerade heute auf der Friedenskundgebung am Holzmarkt und da war eine Frau, die war eigentlich nur Zuschauerin, meinte dann, sie möchte eigentlich selber auch was sagen und sie durfte dann auch was, weil sie hat direkten Bezug zur Ukraine. Ich weiß nicht genau was, aber es war ein bestimmter Verwandtschaftsgrad, vielleicht Schwester oder sowas in die Richtung. Auf jeden Fall eine Verwandte von ihr hat sie dann erzählt, sitzt gerade in einer Stadt, den Namen der Stadt weiß ich auch nicht mehr, in einem Hochhaus und sitzt in dem Hochhaus im Keller, weil die Stadt bombardiert wird. Und sie plädiert einfach dafür, möglichst schnell den Krieg auf allen Seiten aufzuhören. Und meiner Meinung nach gehört da dazu, dass man Gespräche beidseitig wirklich anfängt und dass man eben auch aufhört, jetzt Russland so zu verdammen und immer noch möglichst von der EU-Seite versucht reinzukommen. Ich denke, Gespräche gehören her, Geld von beiden Seiten gehören her und am besten wäre es, wenn die Ukraine vielleicht nicht nur unselbstständig, sondern so ähnlich wie die Schweiz halt auch unabhängig von allen wird.
Was denkst du denn als Linker über die Flüchtlingspolitik in Europa?
Was denke ich über die Flüchtlingspolitik? Sie ist furchtbar. Die Linke selber möchte ja Frontex abschaffen, was vielleicht auch nicht so einfach ist, weil Frontex ist ja nicht nur jetzt dieses Gremium, das eben die Zäune macht, sondern sie organisieren halt auch, wie was funktioniert. Was allerdings gehört, wenn man Frontex abschafft und was Neues machen sollte, dass die Flüchtlinge erst einmal ganz wichtig die Wahlfreiheit haben, wo sie denn in ihrer Flucht, in welches Land sie denn in ihrer Flucht wollen und nicht eben dort, wo sie zuerst aus Versehen ihren Fuß draufsetzen oder so eben bleiben müssen. Das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt.
Dann weiter bei diesem Thema. Sollte deiner Meinung nach Edward Snowden in Deutschland Asyl erhalten? Ist ja gerade auch wieder ein größeres Thema geworden.
Wenn er Asyl will, auf jeden Fall. Ich würde es ihm geben. Ich fände es gut. Ich finde es unmöglich, wie wir uns da an die USA hängen und duckmäuserisch in allen Richtungen tun. Wobei eigentlich wir doch in Deutschland es sind und wir auch in Europa es sind, die einfach von der NSA verarscht werden, von vorne bis hinten. Und wir sind es, die drunter leiden. Und der Snowden hat viel aufgedeckt, kann sicher noch viel aufdecken. Und wir Linkes sind da auch gemeinsam mit den Grünen einfach dafür, dass er nicht nur kommen können soll, sondern eben auch bei uns Asyl bekommen soll, wenn er das möchte.
Das heißt, du siehst das sozusagen ein bisschen als Rache gegenüber den USA, die uns ausgespäht haben. Das heißt, wir können denjenigen, der das aufgedeckt hat, hier aufnehmen.
Nein, ich sehe das nicht als Rache, ich sehe das eher als Schutz für uns, weil es ist ja immer noch nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil aufgedeckt. Davon bin ich überzeugt, dass da noch viel mehr schlimme Sachen laufen, als wir tatsächlich wissen. Und ich denke, dass wenn er erst mal hier wäre, dann hätte er vielleicht auch die Freiheiten, weiter noch zu sagen, was tatsächlich passiert ist. Also ich sehe es nicht als Rache, ich will nicht Rache gegenüber der USA führen, sondern als Schutz für uns, dass wir nicht noch weiter einfach ausgespäht und verarscht werden.
Was hältst du denn davon, dass es in Europa keine Prozenthürde für kleine Parteien mehr gibt, die das denen sozusagen den Zugang zum Europaparlament verwehrt hat?
Die Linke war immer dafür, dass die 3%-Hürde abgeschafft wird, um einfach kleinen Parteien auch die Möglichkeit zu geben, ihre Stimme in Europa mit einzubringen.
Ein weiteres politisches Anliegen von dir ist ja, dass alle finanziellen Ausgaben, egal auf welcher politischen Ebene, auf die Kriterien der UNBRK geprüft werden. Erstmal zum Verständnis der Hörer, was ist denn die UNBRK?
UNBRK ist einfach die UN-Behindertenrechtskonvention, die Deutschland ja 2009 unterschrieben hat und die Europa im Dezember 2010 auch unterzeichnet hat. Es ist also Gesetz in Deutschland und in Europa.
Und wieso ist dir denn das dann das Ganze so wichtig, dass die ganzen Ausgaben darauf geprüft werden?
Wenn alle Ausgaben so ausgegeben werden würden, dass auch immer ein kleiner Teil Inklusion dabei wäre, dann wäre mehr für Menschen mit Behinderungen und letztendlich für alle Menschen getan. Ein Beispiel. Wenn wir in Tübingen ich kenne mich in Sport nicht so aus, aber irgendeinen Sportverein unterstützen und die müssen Inklusion betreiben, bevor sie das Geld bekommen oder damit sie das Geld bekommen, dann hätte einfach auch jemand mit Behinderung die Chance, in diesem Verein mit Sport treiben zu können, besser mit dabei zu sein. Das würde ganz klein anfangen, indem die Vereinshäuser Behindertentoiletten bekämen. Das würde weitergehen, dass es extra Klassen gibt für Menschen, die besondere Schwierigkeiten haben, um bei Wettkämpfen mitzumachen, dass die nicht mehr außerhalb extra Wettkämpfe machen müssen, sondern dass die bei den Wettkämpfen, die sowieso stattfinden, einfach dabei sind. Das ist nur ein ganz kleines Beispiel dafür.
Okay, auf der Internetseite der Linken steht über dich, dass du die Einhaltung der Behindertengesetze in Rumänien kritisierst, einem Land, welches trotz allem sehr starke Behindertengesetze hat. Was stört dich denn genau?
Rumänien ist eigentlich ein armes Land diesbezüglich, weil nachdem die ihre Revolution hatten, haben sie die Standard Rules, das ist eine Vorgängergeschichte der UN-Behindertenrechtskonvention, einfach abgeschrieben und zu ihrem Behindertengesetz gemacht. Das bedeutet, sie haben eins der besten Behindertengesetze überhaupt auf der Welt. Aber was das Problem ist, es ist dort eben eher so was wie ein Papiertiger, es wird nicht erfüllt. Das geht nicht nur Rumänien so, das ist auch in vielen anderen Ländern so. In Rumänien kenne ich es halt nur deshalb besonders gut, weil meine Frau daherkommt.
Dieses Jahr wird der EU-Kommissionspräsident zum ersten Mal vom EU-Parlament gewählt. Wie findest du das?
Wir Linke und ich auch denken, dass es viel sinnvoller wäre, wenn der Präsident vom Volk direkt gewählt werden würde, also wenn verschiedene zur Wahl stehen würden und ganz Europa dann den Präsidenten extra wählt. Wir haben ja auch von uns den Alexis Tsipras als erster EU-Kandidat, als Direktkandidat aufgestellt. Er hätte vielleicht dadurch auch eine größere Chance.
Jetzt noch zu ein, zwei allgemeinen politischen Fragen. Du bist ja auch bei Kundgebungen und Demonstrationen unglaublich aktiv. Im Frühjahr 2012 wurde sogar ein Verfahren gegen dich eröffnet, da du im Internet zur Aktion Kastoren schottern aufriefst, die sich zum Ziel gesetzt hatte, Kastoren mit Atommüll nicht zu ihrem Ziel kommen zu lassen, indem Steine aus dem Gleisbett geschaufelt wurden. Das wurde als Straftat gewertet. Was waren deine Gedanken zu diesem Vorwurf?
Der Vorwurf war total ungerechtfertigt und der Vorwurf war auch der, dass ich dadurch, dass ich meine Sympathie für die Leute ausgesprochen habe, soll ich aufgerufen haben, dass andere Leute eine Straftat tun, und das habe ich nicht gemacht, aber ich sympathiere mit allen, die gegen die Kastoren vorgehen.
In einem Interview hast du auch mal gesagt, als du gefragt wurdest, wie du reagieren würdest, wenn du Angela Merkel treffen würdest, dass du versuchen würdest, höflich zu bleiben. Was denkst du über die Kanzlerin?
Ich befürchte, dass sie sich nicht viele Gedanken macht über Menschen mit Behinderungen. Das finde ich sehr schade. Und da denke ich, dass man einfach mehr machen könnte. Zum Beispiel eine lange Forderung der Menschen mit Behinderungen ist, dass Assistenz, die gegeben wird, einfach einkommens- und vermögensunabhängig gegeben wird. Oder das andere Beispiel, die 5. Antidiskriminierungsrichtlinie der EU wird hauptsächlich von der Merkel und ihrer Partei einfach aufgehalten. Und das sind Dinge, die mich einfach wütend machen.
Gut, das war's mit dem Teil Politik. Wir machen nach einem Lied weiter mit Mathis, der noch ein paar Fragen zur Inklusion stellen wird.
So, auch einen herzlichen guten Mittag von meiner Seite. Sie hören All Inclusive auf der Wissenwelle 96,6. Heute mit einer Special-Sendung mit Gott hilft Leuch. Wir haben gerade vor Bobby Williams über die Politik der Linken gesprochen und über Europa und so weiter und so fort. Gott hilft Leuch ist ja nicht nur für die Linke, sondern auch Inklusionsbeauftragter. Können Sie uns vielleicht mal, wir haben jetzt oft dieses Wort in den Mund genommen, aber viele Leute wissen noch gar nicht, was heißt denn überhaupt Inklusion. Erklären Sie doch mal ganz kurz den Leuten, was heißt denn überhaupt Inklusion?
Ja, also Inklusion ist so der fortgeschrittene Begriff, der den Begriff Integration ersetzt hat. Und da muss man jetzt auf die beiden Worte erstmal eingehen. Integration hat man früher gemacht für Menschen mit Behinderungen, und man ist da davon ausgegangen, dass die Menschen mit Behinderungen aus der Gesellschaft sich außen bewegt haben, in Behindertenheimen und anderen Einrichtungen, und eben wieder in die Gesellschaft rein integriert werden sollten. Während die Inklusion geht davon aus, dass alles auf der Welt so gestaltet ist, dass alle Menschen, eben auch Menschen mit Behinderungen, inklusiv an allem teilhaben können und einfach dabei sind in der Gesellschaft, ganz selbstverständlich.
Und inwiefern ist das Thema Inklusion für uns denn überhaupt wichtig? Also
ja, leider ist es ja noch nicht so, dass wir wie selbstverständlich überall dabei sind, wir Menschen mit Behinderungen. Und von daher ist es wichtig, dass wir den Zustand der Inklusion einfach so schnell wie möglich erreichen wollen. Und deshalb ist das zumindest für Menschen mit Behinderungen ein ganz wichtiger Begriff. Ich denke aber auch, dass es sehr wichtig ist für andere Menschen, die einfach vielleicht eine andere Art und Weise haben, ausgegrenzt zu sein von der Gesellschaft oder die einfach nicht ausgegrenzt sind. Ich denke, eine Gesellschaft ist eine gute Gesellschaft, wenn sie vielfältig ist, wenn Menschen mit Behinderungen, Menschen ohne Behinderungen, Menschen mit verschiedenen Kulturen eben zusammen agieren können. Und das ist das, was wir erreichen wollen, und das wäre dann die Inklusion.
Und wie weit kann man die Inklusion denn überhaupt umsetzen? Also
es wird wahrscheinlich nie einen Punkt geben, wo Inklusion tatsächlich überall stattfindet oder wo alles inklusiv ist. Aber wir können einfach immer mehr in diese Richtung gehen, indem wir uns bemühen, alles inklusiv zu machen. Das ist ein ganz wichtiger Standpunkt, denn zum Beispiel, wenn man Schule inklusiv macht, wenn Menschen mit Behinderungen in Regelschulen sind, dann und wenn das gut funktioniert, dann ist die Schule eben auch so, dass sie ganz gut umgehen kann mit Kindern, die zum Beispiel psychische Probleme haben, weil ihre Eltern sich gerade scheiden lassen, und die kommen dann besser zurecht. Oder mit Kindern oder Jugendlichen, die einen Migrationshintergrund haben. Wenn also Inklusion gut stattfindet, dann ist das gut für uns alle. Und deshalb ist das Ziel wahrscheinlich nie erreichbar, aber immer besser erreichbar.
Okay, und wie weit ist jetzt die Inklusion schon fortgeschritten?
Das kann man nicht so sagen, weil in Deutschland wird viel Geld ausgegeben, aber mit dem Geld, dem vielen, wird auch viel Exklusion betrieben, indem die Menschen immer noch in Pflegeheime zum Beispiel geschickt werden. Mhm. Oder es gibt sehr unterschiedliche Möglichkeiten, selbstständig zu leben, je nachdem, wo man wohnt. Ob man auf dem Land wohnt oder in der Großstadt wohnt, das ist einfach sehr unterschiedlich. Es gibt aber keinen Bemessungsgrad. In Rumänien zum Beispiel gibt es so gut wie gar kein Geld für Menschen mit Behinderungen. Da sind aber viele trotzdem viel inklusiver in der Gesellschaft, weil sie halt mehr in der Familie sind. Das kann man gut heißen, das kann man aber auch wiederum schlecht heißen, weil sie zum Beispiel in der Familie dann von der Familie abhängig sind. So gibt es immer ganz arg viele Sichtweisen, dass man gar nicht genau sagen kann, das ist jetzt hoch oder gut inklusiv und das ist nicht so gut inklusiv. Sondern man muss einfach immer in die Richtung streben.
Okay. Und wir hatten es gerade schon angesprochen, die Inklusion weiter in die Schulen vorantreiben. Wie sieht das, gibt es da schon irgendwelche Konzepte, wie sieht das denn mit der Betreuung zum Beispiel eines Rollstuhlfahrers aus, der jetzt selber nicht auf Toilette kann? Oder so, wie sieht das denn mit dem Betreuungspersonal aus? Gibt es da schon irgendwelche Konzepte oder müssen die Familien, die ihr Kind quasi inkludieren, dann die Assistenz dann selber bezahlen? Oder gibt es da schon irgendwelche Konzepte dafür, wie die Betreuung abgedeckt wird?
Das ist gerade das Problem, dass es noch keine richtigen Konzepte gibt. In Tübingen zum Beispiel gibt es ja den Streit von Schülern, die in der Regelschule sind, und die Assistenz benötigen. Und das wird im Moment ausnahmsweise vom Landratsamt bezahlt, obwohl das Landratsamt eigentlich der Meinung ist, dass das Oberschulamt, also das Schulsystem, das bezahlen soll. Und jetzt bezahlt das Landratsamt das aber nur vorläufig und geht per Gericht gegen das Oberschulamt, gegen dass die das bezahlen sollen. Und so gibt es ganz arg viele verschiedene Baustellen in der Inklusion in der Schule, weil einfach viele Vorstellungen, die sehr gut sein könnten, eben dann doch nicht so laufen, wie sie könnten.
Also das heißt, dass irgendwann kann die Schule dann doch nicht mehr inkludieren, weil halt niemand mehr die Betreuung übernimmt.
Nein, so ist das auch nicht zu sehen. Wir müssen einfach darauf hinarbeiten, dass das alle können und dass es ein Gesamtkonzept gibt und dass auch klar ist, wer für welche Finanzierung zuständig ist, dass auch klar ist, dass die Schulen mehr Förderung kriegen von außen, dass sie die Schulklassen kleiner machen können beispielsweise und vieles mehr. Das ist in der Entwicklung, das ist in der guten Entwicklung. Allerdings haben wir jetzt nach dem Regierungswechsel in Baden-Württemberg da ein bisschen mehr erhofft. Wir dachten, dass es vielleicht jetzt schon das Schulgesetz gäbe, dass alle Menschen mit Behinderungen in die Regelschule können, wenn sie das wollen. Aber das wird ja jetzt wohl auch nochmal verzögert.
Was sind denn Ihre Aufgaben als Inklusionsberater? Also wo sind Sie da überall tätig?
Ich muss sagen, Inklusionsberater ist was ich mich selber nenne. Das ist völlig ungeschützt. Eigentlich bin ich Diplom-Sozialarbeiter von Beruf. Und ich als Inklusionsberater berate Menschen mit Behinderungen, damit sie selbstständig leben können. Oft gibt es da ja Probleme, weil sie stellen Anträge, die Anträge werden abgelehnt und dann weiß man nicht, wie weiter. Und da komme dann ich ins Spiel und helfe.
Das ist sehr gut. Dann wäre das Thema Inklusion erstmal abgeschlossen. Elena, habt ihr denn zu dem, ist euch vielleicht gerade eine Blitzfrage zum Thema Inklusion eingefallen, wo ich jetzt doch vielleicht vergessen habe?
Nee, aber ich hätte, also falls dir die Zeit, falls deine Zeit schon zu Ende wäre, habe ich eine Frage außen vor gelassen, gerade um Zeit zu füllen, die doch wieder in Richtung Politik geht. Das finde ich ganz schön interessant. Das habe ich gestern im Zug zwei nette Leute gefragt, als ich das Ganze vorbereitet hatte, was die denn interessieren würde, wenn sie dich gegenüber sitzen hätten, beziehungsweise wenn sie diese Radiosendung hören könnten. Und die Frage war, wie würdest du Demokratie definieren?
Demokratie ist die Beteiligung aller. Also alle können mitbestimmen und alle können aufgrund der Menschen, die sie beauftragen, einfach dazu bewegen, ihre Politik zu machen. Demokratie ist nur dann gegeben, wenn jeder und jede freiwillig ihre Stimme abgeben können. Und wenn sie eben frei wählen können zwischen tatsächlich vielen unterschiedlichen Interessen.
Siehst du denn dann in Deutschland eine gut funktionierende Demokratie?
Ich denke, bei uns funktioniert sie noch sehr gut. Wir haben unterschiedliche Parteien mit unterschiedlichen Interessen. Jede und jeder darf wählen und wird nicht gegängelt, die eine oder andere Partei zu wählen. Ich finde es ein wenig schade, dass einfach immer sehr wenige die Demokratie wahrnehmen und zur Wahl gehen, weil ich denke, es ist ein tolles Recht, das wir haben. Ich denke, Demokratie ist wichtig und sollte wahrgenommen werden. Und in Deutschland ist es auch gegeben, dass man das kann.
Dein erster Satz war, in Deutschland funktioniert sie noch sehr gut. Siehst du da irgendwie eine negative Entwicklung?
Habe ich das tatsächlich so gesagt? Ja. Nein, ich sehe die einzige negative Entwicklung wirklich darin, dass sie oftmals immer weniger wahrgenommen wird. Und wer weiß, ob das dann nicht irgendwann dazu führt, dass dann irgendjemand wieder irgendwelche Hintertürchen aufmacht.
Das hoffen wir mal nicht. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Gotthilf Lorch, gerade mit seiner Partei Die Linke, beziehungsweise Die Linke in Tübingen, in den Gemeinderat von Tübingen reingewählt worden. Wir bedanken uns, dass du gekommen bist in die Sendung, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen.
Ich danke für die Einladung.